auf Tuchfühlung, der Podcast der Tucher Kulturstiftung.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid zum Podcast der Tucher Kulturstiftung. Wir sind auf Tuchfühlung mit Menschen, die in ihrem Alltag mit dem patrizischen Erbe in Berührung kommen. Mein Name ist Florian Abe und ich bin heute im Museum Tucher Schloss und Hirschvogelsaal mit der Leiterin Ulrike Berninger. Hallo Ulrike.
Hallo, herzlich willkommen hier bei uns im Tucher Schloss. Ich freue mich total, dass ich heute bei der ersten Podcast-Folge auf Tuchfühlung dabei sein darf.
Vielen Dank, wir freuen uns, denn es ist ein besonderer Ort. Die Tucher Kulturstiftung hat ja eine Kunstsammlung, eine Objektsammlung und große Teile dieser Objektsammlung sind eben hier im Museum Tucher Schloss zu sehen. Und wir kommen heute ins Gespräch über die Sammlung, über das Haus und auch über deinen Berufsalltag und deinen Beruf und deinen Werdegang. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, ich freue mich total auf die Fragen. Ich bin total gespannt.
Liebe Uli, wir sind hier im 19. Jahrhundert des Museums Tucher Schloss. Wir sitzen hier sozusagen in den Räumlichkeiten. Vielleicht könntest du mal beschreiben, was ist das Museum Tucher Schloss für ein Ort, historisch und als Institution?
Ja, jetzt muss ich überlegen, wie ich am besten anfange, euch das zu erklären. Das Museum Tucher Schloss ist ein altes Patrizieranwesen, ein Gartenanwesen der Familie Tucher, aber heute ein Museum. So fängt schon mal an. Heute ist das Museum Tucher Schloss und Hirschvogelsaal, wie es der Museumsname korrekt eigentlich heißt, eines der Häuser, eines der Museen des Städtischen Museumsverbundes, Museen der Stadt Nürnberg. Und dieser Museumsverbund setzt sich zusammen aus mehreren Museen, also um genau zu sein, 7 an der Zahl und historischen Sehenswürdigkeiten und Sammlungen. Und das Museum Tucher Schloss ist eines der Häuser. Dieser Museumsverbund beleuchtet die wichtigsten Epochen und die wichtigsten Aspekte der Nürnberger Stadtgeschichte. Es ist also ein sogenanntes, ja, wir sagen immer, ein begehbares Gedächtnis der Stadt. Mhm. Das finde ich, klingt total schön, weil alle Häuser sind wirklich begehbar. Und das Museum Tucher Schloss ist das Haus, das aufgrund seiner Geschichte her diesen ganz besonders wichtigen Aspekt des Nürnberger Patriziats beleuchtet. Mhm. Jetzt werdet ihr mich vielleicht fragen, was ist denn eigentlich das Patriziat? und nur ganz kurz, es ist, die Patrizier waren hier die, ja, ich sag mal, die politische und wirtschaftliche und gesellschaftliche Elite der Stadt, also das, die Bewohner, die Bevölkerungsschicht, die Nürnberg nicht nur regiert haben, sondern über Jahrhunderte hinweg bedeutend auch bestimmt haben in ihrer Geschichte. Und das Tucher Schloss ist einfach der Ort hier, der authentische Ort, sage ich mal, an dem die Besuchenden so eine Vorstellung und einen Einblick bekommen in die kulturelle Wohn- und Lebenswelt dieser ganz besonderen Bevölkerungsschicht.
Ich glaube, das ist wirklich eine interessante Schnittstelle zwischen dieser Wohnkultur und den, ja, der historischen Authentizität und den Objekten. Denn vielleicht kommen wir später darauf noch zu sprechen. Diese Sammlung ist ja recht heterogen. Es gibt verschiedene Objektkategorien, die hier versammelt sind. Und bei nicht allen Objekten ist ganz klar, ob sie auch tatsächlich aus dem Bestand des Schlosses kommen. Denn das Schloss hat ja auch als Gebäude eine interessante Geschichte. Wie du sagst, es war das Gartenanwesen der Familie Tucher, hat aber im Zweiten Weltkrieg ganz starke Schäden eben erlitten und ist im Grunde ja bis auf die Grundmauern wirklich abgebrannt. Vielleicht kannst du über diesen Aspekt noch was erzählen, wie ist sozusagen die Geschichte dann sozusagen vom patrizischen Schloss hin zum Museum?
Mache ich gern. Also ganz am Anfang, also wie du schon sagst, es ist dieses, oder wie wir schon festgestellt haben, es ist dieses Gartenanwesen, also das im Grunde ja 450 Jahre alt ist. Also 1533 hier erbaut, innerhalb von 10 Jahren vom damals reichsten Spross der Familie Tucher oder Mitglied der Familie Tucher, Lorenz II. Und ganz wesentlich und eigentlich einzigartig ist, dass das Anwesen ja fast 450 Jahre lang im Besitz der Familie geblieben ist, also im, ja, im familiären Umfeld bestanden hat. Im Zweiten Weltkrieg ist es bis auf drei Grundmauern abgebrannt und ist dann in den 60er Jahren, also im Grunde nach 20 Jahren, aufgrund der Eigeninitiative eines Mitglieds der Familie, das kann man schon so sagen, wieder aufgebaut worden. Mhm. Das ist ein absoluter Glücksfall und ist dann eigentlich ein Jahr später zum Museum geworden. Mhm. Grund war sicherlich, dass der sogenannte Wiederaufbauer Hans-Christoph von Tucher gestorben ist, bevor das Schloss wirklich eröffnet werden konnte, bevor die große Wiedereröffnung nach den Kriegsverlusten war. Und er hatte schon vorgesehen, dass zumindest ein Teil des Schlosses der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Und so ist es auch geworden. Also am Anfang ein Museum on Demand, ohne feste Öffnungszeiten und sagen wir mal so ab dem Jahr 2000 mit Öffnungszeiten. Mhm. Also mit festen Öffnungszeiten, zwar, muss man sagen, bisschen unorthodox, bisschen ungewöhnlich für ein Museum, aber immerhin. Und es hat auch einen bestimmten Grund, warum das dann so ist mit den unterschiedlichen Öffnungszeiten.
Und was ist dieser Grund?
Der Grund ist, dass das dass in den ab 1994 dieser Museumsverbund entstand und jedem Museum ein bestimmtes Profil auch zugeeignet wurde. Das Museum Tucher Schloss ist nicht nur ein Museum, das den kostbaren, die kostbare Sammlung der Familie Tucher präsentiert, sondern es ist von vornherein seit dem Jahr 2000 auch vor allem ein Museum, dass zusätzlich ein Veranstaltungsort sein sollte für hochkarätige kulturelle Veranstaltungen und Vermietungen.
Was sind das für Veranstaltungen? Kannst du uns da einen Einblick geben?
Das sind Veranstaltungen, die wir als Stadtinstitution mittragen, also zum Beispiel die jährliche Nacht der Museen Nürnbergs, die sogenannte Blaue Nacht, die ab diesem Jahr zweijährig stattfindet. Oder auch seit vielen, vielen Jahren, seit 20 Jahren, 21 Jahren, das internationale Festival der Partnerstädte, das über zwei Tage hier läuft mit einer anderen Dienststelle zusammen und einfach die Kultur und die Vielfalt der Nürnberger Partnerstädte aufzeigt. Mhm. Das sind so Veranstaltungen oder aber auch Konzerte, Tagungen, Symposien zu Fachfragen. Dazu kommen noch Firmenvermietungen, private Vermietungen, Geburtstagsfeiern etc. etc. Und das heißt, wir brauchen natürlich auch neben der Museumsöffnungszeit einen Zeitraum, in dem diese Veranstaltungen, Vermietungen stattfinden können.
Und zum Museum ist ja diese besondere Situation vielleicht auch noch zu erwähnen, dass das Museum eben im Verbund der Museen der Stadt Nürnberg ist, aber die Exponate zum wirklich größten Teil eben aus dem Bestand der Tucher Kulturstiftung kommen, was ja eine Besonderheit ist. Könntest du vielleicht diese Sammlung charakterisieren? Was sehen Menschen hier?
Also wie du sagst, also das ist eine nahezu einzigartig hier, glaube ich, innerhalb des Museumsverbundes, dass die ausgestellten Exponate, die allesamt extrem hochkarätig sind, von der Qualität her, von der Kostbarkeit her, von der Einzigartigkeit her, nicht städtischer Besitz sind, sondern wie du auch gesagt hast, es ist im Grunde Privatbesitz noch. Und wir hier vom Museum haben die Exponate als Leihgaben und dürfen uns in jeder Hinsicht drum kümmern. Also wir dürfen ausstellen, wir dürfen sie präsentieren, wir dürfen sie pflegen und damit auch unseren eigenen Aufgaben gerecht werden eines Museums. Und die Sammlung ist eine, ja, wie gesagt, eine sehr heterogene, also aus vielen verschiedenen Gattungen sich zusammensetzen. Also wir haben hier, also wir sitzen gerade inmitten von historischem Mobiliar, hier gerade aus dem 19. Jahrhundert, bisschen Biedermeier, bisschen historistisch. Also hier, ich sehe hier einen gotischen, neogotischen Schrank. Wir haben Gemälde, wir haben viel kostbares Glas, das ehemalige Anwesen der Familie Tucher zeigt. Wir haben Metallarbeiten, wir haben einen wunderschönen ein Tafelservice aus dem 16. Jahrhundert. Also wir haben ganz unterschiedliche Gattungen, deswegen auch prädestiniert, um hier eine Wohn- und Lebenswelt vorzustellen. Und wir haben Exponate aus unterschiedlichen Epochen, also vom 15. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert gehend. Und wie du vorher schon gesagt hast, eine ganz große Besonderheit ist auch, dass die Provenienzen, also die Herkünfte dieser Exponate ganz unterschiedlich sind.
Das ist ein tolles Stichwort. Ich schaue nämlich gerade auf zwei Porträts von Franz von Lehnbach, unter anderem ein Porträt von Heinrich von Tucher. Und ich glaube, er ist ja eine wichtige Figur im 19. Jahrhundert, der für das Zusammentragen der Bestände, die wir jetzt heute im Museum Tucher Schloss sehen, eine entscheidende Rolle gespielt hat. Kannst du vielleicht erklären, wie diese Sammlung eigentlich zustande gekommen ist? Man könnte sich ja vorstellen, man tritt in ein Haus wie das Museum Tucher Schloss und irgendwann wurde mal sozusagen der Deckel drauf gesetzt. Und ich will gar nicht ausschließen, dass das in manchen Schlössern der Fall ist. Aber hier im Museum Tucher Schloss ist es eben nicht so, sondern es ist ja eine Sammlung, die eigentlich gewachsen ist und auch aber zusammengetragen wurde.
Genau, also du gibst auch das Stichwort, nämlich eine gewachsene Sammlung. Also es gibt hier sicherlich mehrere Exponate. Ich denke da an unsere wunderschönen Tapisserien aus Flandern, die ganz sicher zum Teil aus der Erbauungszeit des Schlosses stammen, weil sie die Allianzwappen, also beide Wappen des Erbauerehepaars tragen. Also da kann man schon davon ausgehen, dass sie für diesen Ort hier geschaffen wurden oder angekauft wurden. Es gibt Exponate, die zwischendrin sicherlich erworben wurden, auch welche, die dann mal verkauft wurden und wieder zurückgekauft wurden. Es gibt Exponate, die aus anderen Sammlungen übernommen wurden. Es gibt Geschenke, zum Beispiel haben wir wahrscheinlich einen Silberbecher. Oder hier, ich sehe hinter uns das Porträt, das ein Lenbach-Porträt von dem Prinzregenten Luitpold, eine Schenkung an einen, an ein Mitglied der Familie Tucher. Oder, wie du sagst, einer meiner Lieblingsmitglieder aus dem 19. Jahrhundert, das ist der Heinrich, der hängt mir über der rechten Schulter gerade an der Wand. Der ist wunderbar dargestellt in einem historischen oder historistischen Kostüm mit einem großen Spitzenkragen, einem Mühlenkragen, quasi wie ein Edelherr aus dem spanischen 16. Jahrhundert. Der war Diplomat für den bayerischen Staat im 19. Jahrhundert, war in Europa, hatte der seine Dienstsitze immer mal wieder wechselnd in Paris, in Rom, in Wien. Und er muss ein großer Kunstkenner gewesen sein und vor allem ein Sammler. Also der hat vor allem in Italien während seiner Dienstzeit Mobiliar und Gemälde gesammelt, die er später, als er aus dem diplomatischen Dienst ausgetreten ist, mitgebracht hat, wieder nach Deutschland und zum Teil eben hier im Nürnberger Tucherschloss, im sogenannten Hirschelhaus, eingebracht hat, um dieses Haus, unser jetziges Museum, ja, zu seinem Zweitwohnsitz zu machen. Ja. Und da sind wir drauf gekommen, dass tatsächlich ein Teil des Mobiliars, das hier ausgestellt ist, gar nicht über viele, viele Jahrhunderte hier war und gar nicht zur Erbauungszeit hierher gekommen ist, sondern aus der Sammlung von Heinrich von Tucher stammt.
Interessant, ja. Und das ist wirklich auch toll, dass eben mit diesen Objekten noch so viele Fragen verbunden sind, denen es eigentlich noch lohnt nachzugehen.
Ja, das ist auch so ein großer Wunsch von mir. Also Heinrich finde ich eine super spannende Figur, sowohl politisch als auch von der Familiengeschichte her sicherlich, als auch als Sammler und Kenner, also Connoisseur. Da gibt's noch ganz andere Themen hier, die im Grunde der Forschung harren. Und das ist ja, glaube ich, so ein richtiges Schatzkästlein für Forschende, weil die allerwenigsten Exponate, die ich sage das immer wieder gerne, die echt hochkarätig sind, kostbar sind, die sicherlich viele Geschichten in sich bergen, einfach noch der Aufarbeitung harren. Mhm. Und ich sehe dich nickend und ich nicke auch dabei. Von daher ist das ein ganz großes Desiderat auch an junge Forschende, hier mal einen Einblick zu nehmen und sich einfach ein tolles Thema rauszusuchen für die eigene Weiterbildung.
Gibt's Objekte hier im Museum, die es dir besonders angetan haben, die dich besonders begeistern?
Gibt's tatsächlich und wenn du mich so fragst, dann muss ich da echt nachdenken. Mir fallen ganz spontan drei Objekte ein, die es mir besonders angetan haben. Eins hängt schräg hinter mir. In dem 19. Jahrhundertraum wird von den Besuchenden, glaube ich, gar nicht so sehr wahrgenommen. Das ist ein wunderhübsches kleines Elfenbeinporträt oder eigentlich zwei. Es ist ein Ehediptychon aus dem Biedermeier. Eine reizende, wahnsinnig toll gemachte, von der Qualität her kleine Miniaturmalerei auf Elfenbein.
Ich muss gerade lächeln, weil ich sehe es ja zum ersten Mal wieder hängen. Es war nämlich gerade in der Renovierung.
Genau, es war gerade der Ehemann war gerade in der Restaurierung. Die Ehefrau, die wurde schon im letzten Jahr restauriert und jetzt sind sie beide seit vorgestern wieder vereint hier an der Wand. Das sind die einen. Dann fällt mir ein, eigentlich unsere Mona Lisa im Erdgeschoss. Es ist ein relativ großes Epitaph, ein Gedächtnisbild aus dem späten 15. Jahrhundert. Eine Stiftung eines der berühmtesten Mitglieder der Familie aus dem 15. Jahrhundert, der sogenannte Jerusalemfahrer Hans der VI. Tucher, der seiner Schwägerin ein großes Gedächtnisbild gestiftet hat nach ihrem Tod. Und dieses Bild zeigt auf der einen Seite eine ganz traditionelle Grablegung, aber ist so berühmt, weil es zwei Drittel eine Darstellung trägt der Stadt Jerusalem. Und es ist eine der ersten wirklich topografisch genauen Stadtansichten Jerusalems, wo man heute noch einzelne Gebäude erkennen kann und identifizieren kann.
Das ist wirklich ein ganz, auch für mich ganz sehr, sehr interessantes Objekt, denn auch die Nachfolge und die Inspiration, die es sozusagen geliefert hat für Darstellungen in der Schädelschen Weltchronik oder hier im Zusammenhang vom Kreuzweg in Nürnberg von Adam Kraft mit der Grablege in der Holzschuher Kapelle, die sind wirklich frappierend.
Ja, weil es zeigt eben diese Stadt Jerusalem mit einem Kreuzweg in Simultandarstellung, das heißt, Jesus ist mehrfach dargestellt, wie er das Kreuz bei den verschiedenen Stationen durch die Stadt Jerusalem bis zur Grabeskirche trägt. Mhm. Und das ist so fein und so nahsichtig gemalt, dass wir dieses Epitaph, dieses Bild tatsächlich schützen mussten mit einer großen Glasscheibe davor. Denn die Besuchenden gehen automatisch ganz nahe hin und deuten dann auch, sobald sie Christus das Kreuz tragend entdecken, mit dem Finger quasi wollen sie da den Weg entlang fahren. Und einmal beobachtet, haben wir gesagt, da müssen wir sofort dagegen gehen und da eine Glasscheibe davor bauen.
Das ist, glaube ich, die bessere Lösung dafür. Ich sehe nämlich auch gerade hier einen Sekretär hinter dir, der auch sozusagen zum Anfassen einlädt, was natürlich nicht erlaubt ist und vor den auch eine Glasscheibe gesetzt worden ist. Das sind wahrscheinlich Herausforderungen, die man im Museumsbetrieb eben hat, den Umgang mit Besuchern und Besucherinnen. Und das gibt vielleicht auch die Überleitung zu deinem Berufsalltag und zu deinen Aufgaben hier im Museum. Wie bist du auf deine Stelle gekommen, auf der du gerade bist?
Also ich habe eigentlich einen tatsächlich längeren Weg hingelegt innerhalb der Museen. Ich war zuerst im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hier. Dann wurde ich wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Stabsstelle des Direktors, des damaligen, sage ich jetzt mal, Generaldirektors des Verbundes. Dann bekam ich die Leitung der Stelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hier. Und seit einiger Zeit darf ich mich ausschließlich im Grunde meines Studiums hier einsetzen als Leiterin des Museums Tucherschloss und Hirschvogelsaal.
Und gibt es sowas wie einen Arbeitsalltag für dich hier im Museum oder ist das sozusagen so breit gefächert, dass jeder Tag anders ist?
Es gibt Aufgaben, sage ich mal, die einfach Standard sind, die festgeschrieben sind, die orientieren sich so ein bisschen an diesen ICOM-Regeln oder ICOM-Standards, also internationaler Museumsstandard, die sind einfach immer da, sage ich mal, und lauern so im Hintergrund. Das sind so Aufgaben wie erforschen oder sammeln, was hier ausfällt, weil hier gibt's ja schon eine Sammlung. Bewahren, das heißt, die Objekte, die Exponate sichern auch in jeder Hinsicht konservatorisch und restauratorisch etc. Vermitteln und ausstellen. Also wir haben hier eine Dauerausstellung, die ist einfach immer da. Aber ich muss auch natürlich Sonderausstellungen machen oder will es machen. Das sind die Aufgaben, die im Grunde im Hintergrund lauern und die manchmal mehr oder weniger gut erfüllt werden können, sage ich jetzt einfach mal so.
Wo liegen die Herausforderungen?
Die liegen einfach vor allem in der Zeit, denn es kommen ja einfach am Zeit- und am Finanzbudget, sage ich mal. Weil es kommen noch ganz viele andere Aufgaben dazu, die gar nicht von ICOM irgendwie betrachtet werden, die einfach im normalen Museumsalltag da sind, wie zum Beispiel die Durchsicht der Räumlichkeiten, die Mitarbeiterführung. Ich bin hier meine eigene kleine PR-Stelle für mein Museum. Das heißt, ich muss alle Veranstaltungen ins Internet bringen, zumindest texten. Ich darf Ausstellungen machen. Ich muss sie aber auch selber konzipieren und organisieren. Und das ist mit relativ wenigen Mitarbeitenden, also ich habe keine eigene wissenschaftliche Mitarbeit, ist das eine kleine Challenge, eine Herausforderung, weil ich eben nicht nur das Museum habe, sondern hier auch den Veranstaltungsort habe. Und so wahnsinnig toll das hier ist, so eine Vielfalt zu haben, eine Diversität an Aufgaben, liegt darin im Grunde auch gleich die Herausforderung.
Sehr, sehr interessant. Und ich glaube es natürlich sofort, dass die Aufgabenlast, umso weniger Personen, umso weniger Schultern es gibt, natürlich umso schwerer wiegt. Gibt es, bevor wir zum interaktiven Teil, unseren Community-Fragen überleiten, noch etwas, was dir noch wichtig ist, loszuwerden? Ein Thema, das dich sozusagen bewegt?
Im Grunde habe ich es schon genannt. Ich hatte ja gesagt, hier anhand des Heinrich von Tucher, des Porträts von Linbach, es warten so viele Forschungsaufgaben hier. Und ich würde mir wünschen, weil ich selber einfach gar nicht die Zeit habe, zu forschen, so wie ich das gerne tun würde. Es ist einfach hier so ein ungehobener Schatz. Und es werden immer wieder Exponate tauchen auf in Dissertationen, in Aufsätzen, aber werden nur am Rande, also peripher gestreift. Und ich finde, dass einfach, dass es die Sammlung verdient, richtig aufgearbeitet zu werden. Stück für Stück sicherlich, aber es gibt einfach tolle Sachen und ich möchte dazu animieren.
Vielleicht fühlt sich die eine oder die andere ja berufen. Und da kann ich auch empfehlen, einfach mal bei Bavaricon reinzuschauen. Die Sammlung ist nämlich digitalisiert. Und wer jetzt nicht in Nürnberg ist und sofort im Museum Tucherschloss vorbeikommen kann, kann gerne auch im Bavaricon nachschauen und auf unserer Homepage die Sammlung erkunden. Vielen lieben Dank, liebe Uli. Ich habe ein paar Fragen aus unserer Community mitgebracht. Und da geht es zum einen um Klischees und zum anderen um das Berufsbild der Museumsleiterin. Eine Frage war, gibt es viel Bürokratie, mit der du dich sozusagen belasten musst, will ich jetzt mal sagen?
Jein. Wir haben hier, also anders. Ich habe zum einen das Glück, dass das Museum Tucherschloss ja in dem Verbund ist. Das heißt, wir haben in dem Museumsverbund der städtischen Museen eine zentrale Verwaltungsstelle, die sich um ganz vieles in der Verwaltung kümmert und quasi bürokratische Vorgänge abnimmt. Gleichwohl gibt es aber auch natürlich viel Verwaltung allein hier für das Museum. Und das liegt schon daran, also Mitarbeiterführung, Stundenzettel, die Organisation von Reinigungsdiensten, von Aufsichtsdiensten, von Kassendiensten. Also das sind alles so verwalterische, ich sage jetzt mal in Anführungsstriche, bürokratische Aufgaben, die dazukommen. Mhm. Und dann sind wir natürlich auch im Museumsverbund nicht nur auf der, ich sag mal, abgeschirmten Insel der Glückseligen, sondern wir sind eingebunden in das Stadtsystem. Wir sind einfach eine städtische Dienststelle hier, eine Kulturdienststelle, die der Kulturbürgermeisterin untersteht als unserer direkten Vorgesetzten oder obersten Vorgesetzten und dann natürlich auch der Stadt. Und da gibt es Vorgänge, die einfach von der Stadtverwaltung her vorgegeben werden und denen wir uns natürlich eingliedern müssen.
Ein Klischee, das kam, betrifft einen persönlichen Lebensbereich sozusagen. Und zwar die Frage, ob du sozusagen abgehoben bist sozusagen vom alltäglichen Leben durch diesen Umgang mit diesen schönen Objekten und sozusagen im Elfenbeinturm sich sozusagen auffällst. So wie du es mit der Bürokratie gerade beschreibst und dem Behördlichen, klingt das ja schon sehr weltlich, aber wie siehst du das?
Also würde ich auch mit einem beherzten Jein antworten, denn auf der einen Seite, glaube ich, der richtige Elfenbeinturm war mein Studium der Kunstgeschichte. Also ich bin noch eine Magisterstudienkandidatin gewesen mit drei Fächern und das war Kunstgeschichte, mittelalterliche Geschichte und klassische Archäologie. Und vom Studium her würde ich sagen, das war das eigentliche Elfenbein-Dasein. Elfenbeinturm-Dasein. Da bin ich hier im Museumsleben doch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gekommen. Also das ist schon hier das richtigere Leben. Aber ich habe natürlich das absolute Privileg, generell im Kulturbereich arbeiten zu dürfen. Das heißt, in einem Umfeld und hier noch dazu mit so wunderschönen, kostbaren Leihgaben an einem idyllischen, wunderschönen Ort, bei dem ich sage, ja, das ist schon so ein bisschen Elfenbeinturmleben innerhalb der Stadtverwaltung. Also ich sitze nicht im Einwohnermeldeamt oder in einem Großraumbüro, von daher einfach ein beherztes Jein.
Super. Liebe Uli, ich sage herzlichen Dank für das Gespräch, dass du uns so einen tollen Einblick gegeben hast in dein Haus, in deinen Arbeitsalltag und in die Bestände.
Ja, ich sag ganz herzlich Dankeschön, dass ich beim ersten Podcast dabei sein durfte. Und ich will nochmal animieren dazu, kommt einfach her, schaut euch die wunderschöne Sammlung der Tucherschen Kulturstiftung an und kommt an diesen wirklich einzigartigen Ort, in diese grüne Oase inmitten der Nürnberger Altstadt.
Vielen lieben Dank. Das war Ulrike Berninger, Leiterin des Museums Tucherschloss und Hilfsvogelsaal. In der nächsten Folge sprechen wir mit Dr. Antonia Landois, Archivarin am Stadtarchiv Nürnberg und zuständig für das Familienarchiv der Tucher. Folgt uns für alles Weitere auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis bald!